Kapitel 21. Krishnas Flötenspiel bezaubert die Gopis. Krishna freute sich sehr an der Atmosphäre des Waldes, in dem die Blumen farbenprächtig blühten und die Bienen und Drohnen vergnügt umhersummten. Die Vögel, Bäume und Zweige des Waldes sahen alle sehr glücklich aus, während Krishna, der von Sri Balaram und den Kuhhirtenjungen begleitet wurde, die Kühe hütete. Und in dieser Szene begann Krishna, auf seiner transzendentalen Flöte zu spielen. Die Gopis in Vrindavan, die Krishnas Flöte vernahmen, erinnerten sich bei diesem Klang an ihn, und sie erzählten sich gegenseitig, wie schön Krishna auf der Flöte spielte. Als die Gopis die süßen Töne von Krishnas Flöte beschrieben, erinnerten sie sich auch an ihre Begegnungen mit ihm. Dadurch wurden sie ganz verwirrt. Und sie waren nicht mehr imstande, passende Worte zu finden, um die wunderbaren Klangschwingungen zu beschreiben. Während sie miteinander über die transzendentalen Klänge sprachen, erinnerten sie sich daran, wie Krishna gekleidet und geschmückt war. Er trug eine Pfauenfeder im Haar, genau wie ein Tänzer, und er hatte sich blaue Blumen hinter das Ohr gesteckt. Sein Gewand leuchtete goldgelb, und er trug eine Vaijayanti-Girlande um den Hals. Auf diese Weise gekleidet wirkte Krishna auf alle anziehend, und er füllte die Tonlöcher seiner Flöte mit dem Nektar, der von seinen Lippen strömte. Die Gopis erinnerten sich an ihn, wie er den Wald von Vrindavan betrat, der immer von seinen Fußspuren und denen seiner Gefährten verherrlicht wird. Krishna spielte seine Flöte mit unvorstellbarer Meisterhaftigkeit, und die Gopis wurden von den Klängen der Flöte bezaubert, die nicht nur auf sie eine Anziehungskraft ausübten, sondern auch auf alle anderen Lebewesen, die sie vernahmen. Eine der Gopis sagte zu ihren Freundinnen: »Die höchste Vollkommenheit der Augen ist es, Krishna und Balaram zu sehen, wie sie gerade den Wald betreten und auf ihren Flöten spielen, während sie gemeinsam mit ihren Freunden die Kühe hüten.« Diejenigen, die Krishna fortwährend in transzendentaler Meditation innerlich und äußerlich sehen, indem sie daran denken, wie er auf seiner Flöte spielt, den Wald von Vrindavan betritt und zusammen mit den Kuhhirtenjungen die Kühe hütet, haben tatsächlich die Vollkommenheit des Samadhi erreicht. Samadhi, Trance, bedeutet, dass alle Sinnesaktivitäten auf ein bestimmtes Objekt konzentriert sind. Und die Gopis weisen hier darauf hin, dass die Spiele Krishnas die Vollkommenheit der Meditation und des Samadhi darstellen. In der Bhagavad Gita wird bestätigt, dass derjenige, der immer in Gedanken an Krishna versunken ist, als der höchste aller Yogis angesehen werden muss. Eine andere Gopi war der Meinung, dass Krishna und Balaram, wenn sie die Kühe hüteten, Schauspielern glichen, die sich für ihren Bühnenauftritt bereit machen. Krishna war in leuchtend gelbe Gewänder gekleidet, Balaram in blaue, und in ihren Händen hielten sie frische Zweige eines Mangobaumes, Pfauenfedern und Blumensträuße. Sie trugen Girlanden aus Lotusblumen um den Hals und manchmal sangen sie mit melodischer Stimme in der Gemeinschaft ihrer Freunde. Eine Gopi fragte ihre Freundin: »Wie kommt es nur, dass Krishna und Balaram so schön aussehen?« Eine andere Gopi sagte: »Liebe Freundinnen, wie sollten wir jemals seine Bambusflöte verstehen können? Welch fromme Werke die Bambusflöte vollbracht haben muss, dass sie nun den Nektar der Lippen Krishnas genießen darf.« Krishna küsst manchmal die Gopis. Daher ist der transzendentale Nektar seiner Lippen nur ihnen allein zugänglich. Und seine Lippen werden als ihr Eigentum angesehen. Die Gopis fragen sich also: Wie nun ist es möglich, dass die Flöte, die nichts als ein Bambusrohr ist, immerzu den Nektar von Krishnas Lippen genießen darf? Weil die Flöte im Dienst des höchsten Herrn beschäftigt ist, müssen auch die Mutter und der Vater der Flöte sehr glücklich sein. Die Seen und Flüsse werden als die Mütter der Bäume betrachtet, weil die Bäume nur von ihrem Wasser leben. Deshalb war das Wasser der Seen und Flüsse Vrindavans voll von glücklichen Lotusblumen, denn das Wasser dachte: Wie kommt es nur, dass unser Sohn, der Bambusstab, den Nektar von Krishnas Lippen genießt? Die Bambusbäume am Ufer der Flüsse und Seen waren ebenfalls glücklich, ihren Abkömmling auf diese Weise im Dienst des Herrn beschäftigt zu sehen. Genau wie sich auch ein fortgeschrittener Transzendentalist freut, wenn er sieht, dass sich seine Nachkommen im Dienst des Herrn betätigen. Die Bäume waren alle von Freude überwältigt und lieferten ständig Honig, der aus den Bienennestern troff, die in ihren Zweigen hingen. Manchmal sprachen die Gopis mit ihren Freundinnen folgendermaßen über Krishna: Liebe Freundinnen, unser Vrindavan verkündet die Herrlichkeit der gesamten Erde, denn dieser Planet ist durch die Abdrücke der Lotusfüße des Sohnes von Devaki geheiligt. Und wenn Govinda auf seiner Flöte spielt, werden die Pfauen auf der Stelle wie verrückt. Und wenn die Tiere, Bäume und Pflanzen auf dem Govardhan-Hügel und in seiner Umgebung dann die tanzenden Pfauen erblicken, verharren sie in ihren Bewegungen und lauschen mit großer Aufmerksamkeit dem transzendentalen Klang der Flöte. Wir glauben nicht, dass diese Segnung auf irgendeinem anderen Planeten erhältlich ist. Obwohl die Gopis einfache Kuhhirtenfrauen und Mädchen waren, besaßen sie Wissen über Krishna. Auf dieselbe Weise kann jeder die höchsten Wahrheiten erkennen, wenn er einfach nur aus autorisierten Quellen über die Veden hört. Eine andere Gopi sagte: Meine lieben Freundinnen, seht nur die Rehe. Obwohl sie unwissende Tiere sind, haben sie sich dem Sohn Maharaj Nandas, Krishna, genähert. Sie fühlen sich nicht nur zu Krishna und Balarams Gewändern hingezogen, sondern bringen dem Herrn, so wie sie sein Flötenspiel hören, gemeinsam mit ihren Gatten ihre respektvollen Ehrerbietungen dar, indem sie ihn mit großer Zuneigung anschauen. Die Gopis beneideten die Rehe, weil die Rehe in der glücklichen Lage waren, Krishna gemeinsam mit ihren Ehemännern zu dienen. Sie selbst hielten sich nicht für so begünstigt, denn immer, wenn sie zu Krishna gehen wollten, waren ihre Ehemänner sehr unzufrieden. Eine andere Gopi sagte: Liebe Freundinnen, Krishna ist so schön gekleidet, dass es so scheint, als ob er die Frauen dazu ermuntere, verschiedene Zeremonien durchzuführen. Sogar die Frauen der Halbgötter fühlen sich zum transzendentalen Klang seiner Flöte hingezogen. Obwohl sie mit ihren Himmelsflugzeugen in der Luft umherreisen und dabei das Zusammensein mit ihren Ehemännern genießen, werden sie oft verwirrt, wenn sie die Töne von Krishnas Flöte vernehmen. Ihr Haar löst sich und ihre eng anliegenden Kleider lockern sich. Die transzendentalen Klänge von Krishnas Flöte drangen also in alle Winkel des Universums. Auch ist es von Bedeutung, dass die Gopis über die verschiedenen Flugzeuge, die am Himmel flogen, Bescheid wussten. Wieder eine andere Gopi sagte zu ihren Freundinnen: Meine lieben Freundinnen, auch die Kühe sind ganz bezaubert, wenn sie den transzendentalen Klang von Krishnas Flöte hören. Diese Töne erscheinen ihnen wie ein Strom von Nektar, und sie richten sogleich ihre langen Ohren auf, um den flüssigen Nektar der Flötenklänge aufzufangen. Und die Kälber stehen zwar noch bei ihren Müttern und halten die Zitzen im Mund, aber sie sind nicht imstande, die Milch zu saugen. Sie sind wie erstarrt vor Hingabe, und Tränen rollen aus ihren Augen, die deutlich zeigen, mit welcher Liebe sie Krishna im Herzen umarmen. All das deutet darauf hin, dass selbst die Kühe und die Kälber von Vrindavan so erhaben waren, dass sie nach Krishna weinten und ihm im Innersten ihres Herzens umarmten. Tatsächlich kann die Zuneigung im Krishna-Bewusstsein im Vergießen von Tränen gipfeln. Eine jüngere Gopi sagte zu ihrer Mutter: Liebe Mutter, die Vögel, die alle Krishna zum Flötenspielen zuschauen, sitzen auf den Zweigen und Ästen der Bäume und zeigen große Aufmerksamkeit. An ihrem Aussehen kann man erkennen, dass sie alles vergessen haben und nur noch Krishnas Flöte zuhören. Das zeigt, dass sie keine gewöhnlichen Vögel sind. Sie sind große Weise und Gottgeweihte. Und nur um Krishnas Flöte zu hören, sind sie im Wald von Vrindavan als Vögel erschienen. Alle großen Weisen und Gelehrten befassen sich mit dem vedischen Wissen. Aber was die Essenz des vedischen Wissens ist, wird in der Bhagavad Gita beschrieben. Vidaischa sarvair aham eva vidyaha. Das Studium der Veden muss dazu führen, dass man Wissen über Krishna erlangt. Aus dem Verhalten der Vögel wurde deutlich, dass es sich bei ihnen um große Gelehrte der Veden handelte, die alle Zweige des vedischen Wissens zurückgewiesen hatten, um sich ausschließlich Krishnas transzendentalem Flötenspiel zuzuwenden. Auch als die Yamuna, die sich danach sehnte, Krishnas Lotusfüße zu umarmen, den transzendentalen Klang von Krishnas Flöte vernahm, zügelte sie sogleich ihre reißenden Wellen und floss sehr friedlich dahin, und sie hielt Lotusblumen in ihren Händen, um diese Blumen in tiefer Zuneigung Mukunda darzubringen. Die glühende Hitze der Herbstsonne wurde manchmal unerträglich, und deshalb sammelten sich die Wolken aus Zuneigung über Krishna und Balaram über ihren jungen Freunden, während diese auf ihren Flöten spielten. Die Wolken dienten als schattenspendende Schirme über ihren Köpfen, weil sie Krishnas Freundschaft gewinnen wollten. Auch die sittenlosen eingeborenen Mädchen fühlten sich völlig befriedigt, wenn sie sich ihr Gesicht und ihre Brüste mit dem Staub von Vrindavan einrieben, der sich durch die Berührung mit Krishnas Lotusfüßen rötlich gefärbt hatte. Die eingeborenen Mädchen hatten volle Brüste, und dazu waren sie auch sehr lustvoll. Aber wenn ihre Liebhaber ihre Brüste berührten, bereitete ihnen das kein sehr großes Vergnügen. Wenn sie jedoch in den Wald von Vrindavan gingen, sahen sie, dass sich dort, wo Krishna vorbeizog, einige Blätter und Pflanzen rötlich färbten, weil Kunkuma-Puder von seinen Lotusfüßen fiel. Die Gopis hatten seine Lotusfüße an ihre Brüste gedrückt, die ebenfalls mit Kunkuma-Puder eingerieben waren. Doch wenn Krishna mit Balaram und seinen jungen Freunden im Wald von Vrindavan umherstreifte, fiel dieses rötliche Puder auf den Waldboden, sowie die lustvollen eingeborenen Mädchen, die ihre Blicke auf den flötenspielenden Krishna richteten, den roten Kunkuma entdeckten, nahmen sie ihn vom Boden auf und rieben ihn sich über Gesicht und Brüste. Auf diese Weise wurden sie vollkommen zufriedengestellt, wohingegen sie nicht befriedigt waren, wenn ihre Liebhaber ihre Brüste berührten. Alle materiellen, lustvollen Verlangen können augenblicklich gestillt werden, wenn man mit dem Krishna-Bewusstsein in Berührung kommt. Eine andere Gopi pries die einzigartige Stellung des Govardhan-Hügels. Wie gesegnet der Govardhan-Hügel ist! Er genießt das Zusammensein mit Krishna und Balaram, die oft über ihn wandern. So wird der Govardhan-Hügel immer von den Lotusfüßen des Herrn berührt. Und weil er Krishna und Balaram so dankbar ist, lässt er die verschiedenen Arten von Früchten, Wurzeln und Kräutern wachsen und füllt seine Seen mit äußerst wohltuenden, kristallklarem Wasser. So bringt er dem Herrn seine Geschenke dar. Das beste Geschenk jedoch, das der Govardhan-Hügel anbot, war das frische Gras für die Kühe und Kälber. Der Govardhan-Hügel wusste den Herrn zu erfreuen, indem er dessen liebste Gefährten, die Kühe und Kuhhirtenjungen, erfreute. Wenn Krishna und Balaram auf ihren Flöten spielend durch den Wald von Vrindavan ziehen und mit allen sich bewegenden und sich nicht bewegenden Lebewesen enge Freundschaft schließen, dann, so sagte eine Gopi, zeigte sich alles von seiner schönsten Seite. Wenn Krishna und Balaram auf ihren transzendentalen Flöten spielten, verharrten die sich bewegenden Geschöpfe regungslos. Und die sich nicht bewegenden Geschöpfe, wie die Blumen und Pflanzen, begannen vor Ekstase zu zittern. Krishna und Balaram trugen wie gewöhnliche Kuhhirtenjungen Stricke zum Binden der Kühe über den Schultern und über den Händen. Bevor die Jungen die Kühe melkten, banden sie ihnen nämlich die Hinterbeine mit einem kurzen Seil zusammen. Solche Seile hatten die Jungen fast immer über den Schultern hängen, und sie fehlten auch nicht auf den Schultern von Krishna und Balaram. Obwohl sie die höchste Persönlichkeit Gottes waren, verhielten sie sich genau wie Kuhhirtenjungen. Und dies war der Grund, warum alles so unbeschreiblich wunderbar und anziehend aussah. Während Krishna dabei war, die Kühe im Wald von Vrindavan oder auf dem Govardhan-Hügel zu hüten, waren die Gopis im Dorf stets in Gedanken bei ihm, und sie sprachen miteinander über seine verschiedenen Spiele. Das ist das vollkommene Beispiel für Krishna-Bewusstsein, auf irgendeine Weise immer in Gedanken an Krishna versunken zu sein. Jede Handlung der Gopis war ein eindrucksvolles Beispiel für diese Vollkommenheit. Und deshalb erklärte Sri Chaitanya, dass niemand den Herrn auf bessere Weise verehren könne als die Gopis. Die Gopis waren nicht in hochgestellten Brahmana- oder Kshatriya-Familien geboren worden. Sie stammten aus Familien von Vaishyas, aber nicht aus reichen Kaufmannsgeschlechtern, sondern einfach aus Familien von Kuhhirten. Sie waren auch keine großen Gelehrten, obwohl sie von den Brahmanas, den Autoritäten des vedischen Wissens, in allen wichtigen Bereichen des Wissens unterrichtet worden waren. Der einzige Wunsch der Gopis war es, immer in Gedanken bei Krishna zu sein. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 21. Kapitel des Krishna-Buches. Krishnas Flötenspiel bezaubert die Gopis.